Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bitte dich, öffne jetzt unser Herzen, dass wir hören, was du jedem Einzelnen von uns sagen möchtest. Und öffne meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, die Eltern von Steve wollten, dass er christlich aufwächst und gingen jeden Sonntag mit ihm in die Kirche. Das ging gut, bis er 13 Jahre alt war. Denn im Juli 1968 veröffentlichte das Life-Magazin eine schockierende Titelseite, die verhungernde Kinder in Afrika zeigte. Der 13-Jährige nahm das Magazin mit in die Kirche und stellte den Pastor zur Rede. Weiß Gott davon und was wird mit diesen Kindern geschehen? Der Pastor antwortete: Steve, ich weiß, du verstehst es nicht, aber ja, Gott weiß davon. Der Junge war geschockt und erklärte daraufhin, dass er nichts mit der Anbetung eines solchen Gottes zu tun haben wollte. Und er ging nie wieder in eine Kirche. Wir wissen nicht genau, wie der Pastor antwortete, welchen Tonfall er hatte, ob er Steve zugewandt war oder so eher überheblich, warum die Antwort nur so kurz war. Wir kennen die genauen Umstände nicht. Aber wir wissen, dass das nicht die Antwort war, die der 13-jährige Junge auf seine brennende Frage brauchte. Er kehrte dem Christentum den Rücken zu. Dieser 13-jährige junge Mann war Steve Jobs, der Mitgründer von Apple. Er revolutionierte mit seinen Produkten wie dem iPad, dem iPhone und dem Mac den Computermarkt. Wer kennt ihn nicht? Ein Ausnahmegenie. Mahatma Gandhi war ein großer spiritueller und politischer Führer und ist bekannt für sein beharrliches Eintreten für Wahrheit und Gewaltlosigkeit. Sein gewaltloser Widerstand trug unter anderem dazu bei, dass Indien ein unabhängiges Land wurde. Seit seinem 19. Lebensjahr las er neben anderen religiösen Schriften auch die Bibel. Er war zwar ein praktizierender Hindu, aber das Christentum faszinierte ihn. Und bei seiner Lektüre der Evangelien, besonders der Bergpredigt, war Gandhi beeindruckt von Jesus. Er wollte mehr über diesen Jesus erfahren, den die Christen als den Christus, den Messias bezeichneten. Eines Sonntagmorgens beschloss er, eine christliche Kirche in Kalkutta zu besuchen. Aber er wurde an der Tür aufgehalten. Ihm wurde gesagt, dass er nicht willkommen sei. Ja, dass ihm nicht erlaubt sei, die Kirche zu betreten, da er weder einer hohen Kaste angehörte noch weiß wäre. Gandhi war so abgeschreckt durch diese Erfahrung der Rassentrennung, die von der Kirche praktiziert wurde, dass er sich vom Christentum abwandte. Er sagte später: Ich wäre Christ, wenn es die Christen nicht gäbe. Der Bibeltext unserer Predigt jetzt, unserer Predigtreihe, steht ja in der Bergpredigt, fast am Anfang der Bergpredigt Jesu, die viel Bewunderung und Faszination bei Gandhi ausgelöst hatte. Was ist die Bergpredigt? Man kann sagen, die Bergpredigt ist eine Art Manifest, das Jesu Vorstellung über Wesen und Verhalten seiner Nachfolger enthält. Durch die ganze Bibel zieht sich der Gedanke Gottes, sich ein Volk zu erwählen, das heilig, das heißt anders sein soll. Das Volk Israel hat diese Berufung immer wieder vergessen und wurde durch Propheten daran erinnert. Nun hat Jesus diese Berufung, anders zu sein, auf seine Nachfolger, auf uns ausgeweitet. Es gibt keinen einzigen Abschnitt in der Bergpredigt, in dem dieser Kontrast zwischen christlichen und nichtchristlichen Maßstäben nicht beleuchtet wird. Jesus beschreibt hier sozusagen eine neutestamentliche Gegenkultur. Alles hebt sich völlig von der nichtchristlichen Welt ab. Zum Beispiel die Einstellung zu Geld, zu Ehrgeiz, zu Beziehungen, der Lebensstil. Macht es nicht wie sie, sagt Jesus in der Bergpredigt im 6. Kapitel. Euer Charakter soll total verschieden sein von dem, den die Welt bewundert. Und somit wird klar, Jesus spricht in der Bergpredigt ganz speziell seine Nachfolger an. Kein natürlicher Mensch auf dieser Erde kann die Bergpredigt aus sich heraus leben. Es soll ja Menschen geben, die behaupten, das zu schaffen. Das Netteste, was man dazu sagen kann, ist, dass sie die Bergpredigt wohl nie gelesen haben. Jesus beschreibt hier das Verhalten, das sich von all seinen Jüngern wünscht, also auch von uns. Und als erstes macht er uns klar, dass wir dazu einen neuen Charakter, eine neue Herzenshaltung gegenüber Gott und den Menschen brauchen. Das tut er in den Seligpreisungen. Die haben wir ja letzte Mal gehört eben auch. Keine der Seligpreisungen bezieht sich auf sogenannte natürliche Veranlagen. Jeder einzelne der Charakterzüge beschreibt einen Zustand, den Jesus in uns bewirkt. Wenn wir uns von ihm verändern lassen und alle zusammen lassen das Wesen Jesu durch uns sichtbar werden. Und dann, nachdem Jesus uns die Notwendigkeit dieses neuen Charakters, der so anders ist als die Welt, in den ersten 12 Versen seiner Predigt klar gemacht hat und uns göttlichen Segen dafür verheißen hat, redet er über den heilsamen Einfluss, den wir Christen auf unsere Umwelt haben, wenn und nur wenn wir unseren unverkehrbaren Charakter bewahren, wie er in den Seligpreisungen dargestellt ist. Und Jesus sagt dann tatsächlich in Matthäus 5, in den Versen 13 bis 16, wir kennen sie alle, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und er sagt hier, ihr, nur ihr alleine seid das Salz der Erde, seid das Licht der Welt. Im Griechischen steht hier ein betontes Ihr, also ihr, nur ihr alleine. Wow, das verwirrt erst einmal. Denn welche Wirkung sollten die Leute, die in den Seligpreisungen beschrieben werden, schon auf die raue Welt erzielen? Welch bleibenden Einfluss können die Armen und Sanften, die Trauernden und Barmherzigen und Friedensstifter schon hinterlassen? Werden sie nicht einfach von den Fluten des Bösen überwältigt? Was können die vollbringen, deren Leidenschaft ein Hunger nach Gerechtigkeit ist, bloß bewaffnet mit einem reinen Herzen und dann noch als Minderheit? Offensichtlich hat Jesus diese skeptische Sicht nicht geteilt. Ja, ihr werdet belächelt werden, ihr werdet ausgegrenzt werden, ihr werdet sogar verfolgt werden, aber ihr werdet staunen, welche Vollmacht und Autorität ich euch geben werde. Denn euch, nur euch, habe ich berufen, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein. Wie sieht das aus? Ihr seid das Salz der Erde. Noch heute wird Fleisch unter anderem in Südafrika, damit es nicht verwest, fault und ungenießbar wird, mit Salz eingerieben. Und wird dadurch unbegrenzt haltbar. Das Fleisch kann sich nicht von selbst vor den natürlichen Verwesungsprozessen schützen. Nur Salz von außen kann das ändern. Seine Hauptaufgabe ist zu erhalten und wie ein Antiseptikum zu funktionieren. Ihr seid das Salz der Erde. Sagt Jesus wirklich hier, dass ohne uns, also die Nachfolger von Jesus, die Menschheit dem moralischen Verfall, dem Untergang in all ihrer Bosheit, Gottesferne ausgeliefert ist? Dass wir den Verfall verhindern können, indem wir anders sind? Wenn Menschen zurückweisen, was sie über Gott wissen, überlässt Gott sie ihren entstellten Ansichten und Leidenschaften. Das können wir im Römerbrief lesen. Jesus hat nun uns, also Christen, in die Gesellschaft gestellt, um diesen Prozess aufzuhalten. Jesus will, dass wir die Gesellschaft um uns herum durchdringen, dass wir zu den Menschen gehen, mutig sind, Böses oder Falsches oder Zerstörerisches offen ansprechen. Wenn die Gesellschaft schlecht wird, neigen wir dazu, unsere Hände in frommem Entsetzen über den Kopf zusammenzuschlagen und der nicht-christlichen Welt Vorwürfe zu machen. Aber es wäre besser, wir würden mit dem Finger auf uns selbst zeigen. Denn man kann ungesalzenes Fleisch kaum dafür verantwortlich machen, dass es ohne Kühlschrank schlecht wird. Es kann nicht anders. Die eigentliche Frage ist, wo ist das Salz? Wo sind wir? Jesus schickt uns zu den Menschen, nicht damit wir uns anpassen oder vermischen. Und das ist eine große Versuchung für uns. Aber es macht uns unbrauchbar für Jesu Auftrag für uns. Um unsere Wirksamkeit, also im Bild die Salzkraft zu behalten, müssen wir nahe bei Jesus bleiben und uns von ihm verändern lassen. Immer wieder zurückkehren zu der Herzenshaltung und dem neuen Charakter der Seligpreisung, den Jesus in uns bewirkt. Jesus in uns. Die Nebenfunktion von Salz war zur Zeit Jesu die Geschmacksverfeinerung. Bereits ein wenig Salz, das wisst ihr, reicht aus, um es wahrzunehmen. Ob in einer Suppe, bei Kartoffeln oder auf einem Ei. Kann man sagen, dass dem Leben ohne Jesus die Würze fehlt, dass es fade ohne Geschmack ist, dass die Menschen ihr Leben oft als stumpf, sinnlos und langweilig empfinden und dass sie darum zu Genusssucht neigen, zu verschiedenen Drogen greifen, um dem Leben etwas Würze abzugewinnen? Und kann es sein, dass wir als Jesu Jünger die Berufung haben, den Menschen mit unserem Anderssein Sinn, Klarheit und Würde zu bringen? Ihr seid das Licht der Welt. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn Nicht-Christen zu uns kämen und uns neugierig nach dem Geheimnis unseres Lichtes fragen würden. Klar, das Geheimnis ist, dass Jesus das Licht der Welt ist und in uns lebt mit seinem Heiligen Geist. Ohne Jesus können wir kein Licht sein. Der erste Schritt im Glauben ist immer empfangen. Jesus in mir. Aber woran können die Menschen erkennen, dass wir Licht sind? Die Bibel sagt, dass es dunkel ist in dieser gottesfernen Welt und wir können das nur bestätigen, wenn wir uns umschauen. Egoismus, Selbstsucht, Streit, Neid, Eifersucht und Kriege, Terror, Hungersnöte und so weiter. Es ist wirklich dunkel. Und wir sind das Licht für diese Welt, sagt Jesus. Es ist wieder unser Anderssein, das Jesus am Anfang seiner Bergpredigt in den Seligpreisungen beschreibt. Lasst uns zwei davon näher ansehen. Jesus sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft, die in besonderer Weise und speziell Gott selbst zugeschrieben wird. Wenn Jesus hier also sagt, selig sind die Barmherzigen, beziehungsweise das sind glückliche, gesegnete Menschen, denen man gratulieren kann, die Barmherzigen. Dann meint er damit uns Christen, die Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, die seine Vergebung empfangen haben und dadurch selbst barmherzig geworden sind und auch selbst vergeben können. Bin ich barmherzig? Beobachte einmal, was du empfindest, wenn dir plötzlich jemand, der dir einmal etwas Böses angetan hat, wenn der dir plötzlich ausgeliefert ist. Hast du gleich Rachegedanken? Willst du aber die Sache klären und auf dein Recht pochen? Oder empfindest du Mitleid, Trauer, Freundlichkeit gegenüber deinem Widersacher in seinem Kummer, weil er dir ausgeliefert ist? Ja. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist Erbarmen, gepaart mit dem Wunsch einzugreifen, zu helfen. Mitgefühl für Menschen in Not und Betroffenheit über das Elend eines Menschen und dann das Verlangen, daran etwas zu ändern. Und Barmherzigkeit ist mehr als Mitleid, ist der starke Wunsch, der entschiedene Einsatz an der gegebenen Situation etwas zu ändern. Wenn wir so mit einem barmherzigen Herzen zu den Menschen gehen, sind wir Licht. Licht in einer unbarmherzigen Welt, die sich lieber gegen Schmerz und Elend abschottet und Rache eher als angebracht sieht als Vergebung. Die zweite Seligpreisung, die wir uns anschauen, heißt: Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Nach dieser Seligpreisung ist jeder Christ zum Friedenstiften in der Gemeinde und Gesellschaft bestimmt. Es geht nicht um oberflächliche Gelassenheit oder Beschwichtigung. Es handelt sich auch nicht um Menschen, die Frieden um jeden Preis wollen. Und es geht auch nicht um Menschen, die alles tun, um Schwierigkeiten zu vermeiden. Das kann es nicht bedeuten. Es geht um eine neue Sichtweise, ein neues Wesen, ein neues, reines Herz. Normalerweise ist unser Herz voller Neid, Eifersucht, Gier, Wut, Egozentrik und so weiter. Und so kann man keinen Frieden stiften. Ein Friedensstifter muss ein völlig neues Bild der eigenen Person haben, muss sich seiner Ich-Zentriertheit entledigt haben und darf die Situation nicht unter dem Aspekt, was für einen Effekt diese Situation auf ihn und sein Leben hätte, betrachten. Das ist aber unser natürliches Wesen. Jeder betrachtet, jeder betrachtet die Dinge aus seiner egozentrischen Perspektive. Das heißt, der Friedfertige und Friedenbringende, den Jesus hier meint, ist anders geworden, als er einmal war. Frieden stiften ist ein göttliches Werk, denn es bedeutet Versöhnung. Und Gott ist der Urheber von Frieden und Versöhnung. Und so lautet auch der besondere Segen für Friedensstifter, dass sie Kinder Gottes genannt werden. Sie ahmen ihren Vater im Himmel nach und begegnen den Menschen mit Liebe wie Jesus. Jesus in ihnen. Ein Friedensstifter geht in die Welt und ist Licht für die Menschen. Und indem er anders ist als die Welt, weil Jesus es in ihm ist, ist er darauf bedacht, seine Zunge zu kontrollieren und nicht immer gleich loszureden. Er kann schweigen und muss sich nicht gleich rechtfertigen, wenn ihm etwas vorgeworfen wird. Er verbreitet keine unfreundlichen Dinge und reagiert völlig anders als erwartet. Und indem er versucht, Frieden zu verbreiten, wo immer er auch ist, verbreitet er Licht in einer dunklen Welt. Die Menschen werden erkennen, dass sie auf ihn zugehen können, dass sie Verständnis bei ihm finden. Und vielleicht werden sie neugierig nach dem Geheimnis seines Lichtes fragen. Hudson Taylor war einer der ersten christlichen Missionare, die ins Innere Chinas vorstießen. Schon von Jugend an hatte er sich für China interessiert. Und als er sich mit 17 Jahren bekehrte, stand schnell fest, dass er als Missionar nach China gehen wollte. Nach gründlicher Vorbereitung reiste er 1853 mit 21 Jahren das erste Mal nach China. Im Laufe seiner Jahre als Missionar gründete er eine eigene Missionsgesellschaft CIM und setzte sich dafür ein, dass das Evangelium in allen chinesischen Provinzen gepredigt wurde. Ein beeindruckendes Lebenswerk. Aber in einem Brief an seine Mutter in der Mitte seines Lebens schreibt er, wie unermesslich anstrengend seine Arbeit in China ist und wie sehr ihn die Verantwortung und die Sorgen drücken. Er schreibt von einer großen Traurigkeit darüber, dass er so langsam lerne, Jesus ähnlicher zu werden und es nicht schaffe, alle Sorgen auf ihn zu werfen. Einige Zeit später bekommt er einen Brief von einem befreundeten Missionar, der die gleiche Last wie Taylor erlebt hatte und dann von einer unermesslichen Freude erfüllt wurde, weil er erfahren durfte, dass Jesus ihm buchstäblich die ganze Kraft und einzige Kraft für seinen Dienst wurde. Beim Lesen dieses Briefes wurde Taylor von der gleichen Freude erfasst und große Klarheit und Ruhe durchströmten ihn. An seine Schwester schrieb er: Ich habe noch nie so viel und dabei so verantwortungsvolle und schwierige Arbeit gehabt wie jetzt. Doch die Last und der Druck sind ganz von mir genommen. Ich weiß nicht, ob ich es dir richtig klar machen kann, denn eigentlich ist es gar nichts Neues oder Seltsames oder Wunderbares und doch, es ist alles neu. Mit anderen Worten, ich war blind und bin nun sehend. Es gibt zahlreiche Zeugnisse über das Leben, von dem Hudson Taylor Besitz ergriffen hatte. Und viele Jahre später schrieb ein anglikanischer Geistlicher: Hudson Taylor war ein Musterbeispiel von Ruhe. Die Verheißung, meinen Frieden gebe ich euch, war sein Kapital, von dem er täglich Heller für Heller von der Himmelsbank abhob. Was den Heiland oder den Heiligen Geist nicht beunruhigen und betrüben konnte, regte ihn auch nicht auf. Die Ruhe und Gelassenheit, die der Herr Jesus in jeder Lage und auch in kritischen Augenblicken zeigte, war sein ideeller und praktischer Besitz. Er kannte kein Hasten und Jagen, wusste nichts von überreizten Nerven oder Aufregung und Verdruss. Er wusste nur das eine, dass es einen Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft und dass er ohne diesen Frieden nicht sein konnte. Am Ende von Taylors Leben waren 849 Missionare in China bei seiner Missionsgesellschaft CIM im Einsatz, die weitere 700 chinesische Mitarbeiter ausgebildet und eine chinesische Kirche mit 125.000 Mitgliedern ins Leben gerufen hatten. Jesus Christus spricht: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Amen.